Unternehmer-Jam-Session.
Schoro für die Ohren. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unternehmer-Jam-Session, dem Podcast für alle Menschen, die sich für eine Selbstständigkeit in der Gastronomie, dem Einzelhandel, der Fitnessbranche, dem sonstigen Dienstleistungsgewerbe oder der Franchise-Branche interessieren, sich vielleicht bereits im Gründungsprozess befinden oder in einer der genannten Branchen bereits gegründet haben. Mein Name ist Thorsten, ich bin seit über 14 Jahren selbstständiger Finanzierungsberater und durfte seitdem mehrere hunderte Menschen bei der Realisierung ihres Traumes begleiten. Ich freue mich so, so wahnsinnig, dass du dir die Zeit genommen hast, diesen Podcast zu hören und hoffe, dass du jede Menge Inspiration, Motivation und Impulse aus dieser Folge von Unternehmer Jam Session herausziehen kannst. Podcasts sind wie Pizza, oft schlecht, doch recht beliebt. Wäre Unternehmer Jam Session eine Pizza, dann wäre es natürlich eine große, doppelte, alles Deluxe. Mit dieser Dendemann-Referenz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unternehmer Jam Session. Ich freue mich riesig, dass ihr wieder zuhört. Und ich freue mich auch riesig auf meinen heutigen Gast. Es ist Sebastian Döring. Sebastian ist Hochschulfirmenkunden- und Startup-Berater bei der Techniker Krankenkasse hier in Kassel. Und sein Beruf gibt quasi das Thema der heutigen Folge schon vor. Wir sprechen rund um das Thema Krankenversicherung für Selbstständige und Unternehmer. Und warum ich gerade diese Dendemann-Line, diese Dendemann-Referenz ausgewählt habe, wird dann klar, wenn ich euch sage, dass wir unter anderem auch über das Thema Social Pizza sprechen. Und wenn du jetzt wissen möchtest, was Social Pizza mit Krankenkasse zu tun hast, dann musst du auf jeden Fall dir den Real Talk anhören, denn es ist eine ganz, ganz, ganz spannende Sache, das Thema Social Pizza. Und in der Zugabe habe ich mir überlegt, weil wir uns jetzt, wenn diese Folge erscheint, ist es der 23.12.2022. Das heißt, morgen ist Heiligabend und ich habe mir überlegt, ich mache nicht ein klassisches Outro, sondern mal wieder eine Zugabe, also ein Outro mit etwas mehr Content. Und für dieses Outro habe ich mir gedacht, dass ich mit euch mal über die meiner Meinung nach 6 häufigsten Fehler in einer Finanzplanung spreche. Denn dann wird auch noch mal klar, warum es so wichtig ist, sich im Rahmen der Existenzgründung schon mit dem Thema Krankenversicherung auseinanderzusetzen und vor allem, mit welchen Kosten muss ich denn rechnen? Und diese Kosten sollten von Anfang an auch in der Finanzplanung berücksichtigt werden. Ein kurzer Disclaimer noch, bevor wir in den Real Talk rein starten. Mir ist es ganz, ganz wichtig, wir werden das auch im Real Talk an der einen oder anderen Stelle nochmal sagen, dass diese Podcast-Folge nicht den Anspruch erhebt, eine individuelle Beratung zu ersetzen. Eine Beratung bei der Frage, was ist denn jetzt für dich genau das Richtige? Die private Krankenversicherung, die freiwillig gesetzliche Krankenversicherung und auch bei der Wahl der Krankenkasse möchten wir im Rahmen dieser Podcast-Folge, können wir auch gar nicht, eine individuelle Beratung ersetzen. Wir möchten dir aufzeigen, worauf du bei deiner Entscheidung achten solltest. Und ich denke, gerade Sebastian wird dir da sehr, sehr viele Impulse mit an die Hand geben. Und was auch noch ganz wichtig ist, ich hatte schon gesagt, wir befinden uns, wenn diese Folge erscheint, am 23.12.2022. Wir haben die Folge natürlich auch in 2022 aufgenommen. Das heißt, alle Werte, die Sebastian nennt, beziehen sich im Regelfall auf das Jahr 2022. Wenn schon die Werte oder Beiträge für das Jahr 2023 bekannt sind, dann wird er diese auch nennen. Aber es wird explizit dann dazu genannt, dass diese Werte für 2023 gelten. Also das ist immer wichtig, gerade wenn man sich später vielleicht auch mal eine Podcast-Folge anhört, dass man auch weiß, auf welches Jahr sich die genannten Zahlen und Beiträge beziehen. Jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß im Real Talk mit Sebastian und wir hören uns dann in der Zugabe noch einmal wieder. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unternehmer Jam Session. Heute habe ich Sebastian Döring zu Gast. Sebastian Döring arbeitet bei der Techniker Krankenkasse Und sein Arbeitgeber wird damit oder gibt damit das heutige Thema schon vor. Wir wollen uns rund um das Thema Krankenversicherung unterhalten, aber auch so ein bisschen darüber, was Krankenkassen noch so alles anbieten, was ich gar nicht so dran gedacht habe, bevor ich Sebastian kennengelernt habe. Wir kennen uns schon relativ lange, weil wir uns durch meine aktive Zeit bei Immergrün, als ich noch selber den Immergrün-Standort hier im Citypoint in Kassel betrieben habe, kennengelernt haben. Wir haben dort kooperiert bei verschiedenen Veranstaltungen. Da konnte ich mir ein sehr umfassendes Bild machen, wie gesagt, was Krankenkassen so alles anbieten. Darüber wollen wir sprechen. Ich freue mich erstmal, dass du da bist und würde mich freuen, wenn du dich einfach erstmal ganz kurz selber vorstellst, so deinen Werdegang, wie bist du auch zur Krankenkasse gekommen?
Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich heute hier mit dir zusammen den Podcast zum Thema gesetzliche Krankenversicherung aufzunehmen. Wie du gerade schon gesagt hast, mein Name ist Sebastian Döring, ich bin 32 Jahre alt. Ich arbeite bei der Techniker Krankenkasse seit 2009, also seit 13 Jahren. Ich habe meine Ausbildung da gemacht als Kaufmann im Gesundheitswesen, im Innendienst und bin dann direkt im Anschluss an meine Ausbildung in den Außendienst gegangen. Bin da jetzt als Hochschulberater unterwegs. Zusätzlich bin ich Startup-Berater und berate auch Firmenkunden und bin da eben spezialisiert, gerade mit dem Startup-Thema, auch auf Gründungen.
Ja. Sehr schön. Genau darüber wollen wir uns heute unterhalten. Das ganze Thema Krankenversicherung so aus Blickwinkel eines Selbstständigen, eines angehenden Selbstständigen. Und ich mache immer so die Erfahrung, also es ist immer ein Riesenthema. Bei Mandanten von mir, die zum ersten Mal bei mir sitzen, geht es immer sehr schnell um das Thema, weil sie vielleicht aus dem Angestelltenverhältnis herauskommen oder aus der Uni, da noch gar nicht so die Berührungspunkte mit dem Thema Krankenversicherung hatten. Wie mache ich das? Kann ich überhaupt gesetzlich weiter versichert bleiben? Es existiert so ein bisschen der Mythos tatsächlich. Unternehmertum, Selbstständigkeit wird immer sehr stark mit der privaten Krankenversicherung gleichgesetzt. Und viele sind überrascht, wenn ich dann sage, ja, aber ihr habt da tatsächlich die Wahl. Ihr könnt natürlich auch in die gesetzliche Krankenversicherung gehen. Das nennt man dann freiwillig gesetzlich krankenversichert. Kannst du vielleicht einfach mal kurz schildern, was sind da so die Vorteile einer gesetzlichen Krankenversicherung?
Ja, klar, gerne. Also du sagst genau richtig, man hat immer die Wahl. Also zu Beginn der Selbstständigkeit kann ich mich entscheiden, möchte ich gerne, wie du es richtig gesagt hast, freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung weiterversichert werden oder will ich den Schritt in die private Versicherung gehen. Wichtig da nochmal vorab auch zu sagen, hier sollte jeder individuell drauf gucken, was ist für ihn das Richtige, für sie das Richtige und für sich selbst das Ganze auch einfach mal miteinander zu vergleichen, unterschiedliche Krankenkassen zu vergleichen und auch unterschiedliche Privatversicherungen und das natürlich im System auch nochmal miteinander zu vergleichen. Grundsätzlich gilt in der gesetzlichen Krankenversicherung, wir haben einen festen Leistungskatalog. Der Leistungskatalog, der steht im Sozialgesetzbuch 5, der ist für alle Krankenkassen identisch. Das heißt, die Leistungen stehen fest, da kann keiner dran rütteln, die habe ich. Zusätzlich bietet jede Krankenkasse, jede individuelle Krankenkasse, wir haben noch so über 100 circa, eigene Zusatzleistungen an, die ganz individuell sind. Also einfach mal ein Beispiel zu nennen, bei der TK jetzt eine Zusatzleistung ist das Thema Reiseschutzimpfungen. Die sind in dem Leistungskatalog nicht mit drinne. Wenn man aber als TK-Versicherter ins Ausland fährt, fliegt oder eben auch nach Süddeutschland unterwegs ist und man benötigt zum Beispiel die Zeckenschutzimpfung und die wird vorgeschrieben vom Auswärtigen Amt oder die wird für die Region vorgeschrieben, dann kann man das machen lassen und bekommt quasi den Betrag voll erstattet. Das Einzige, was man hier selbst zahlt, sind 10% der Impfkosten, mindestens 5, maximal 10 Euro. Das ist quasi ein Beispiel von so einer Zusatzleistung. Ansonsten ein ganz großes Thema ist die kostenlose Familienversicherung. Wenn ihr also gesetzlich versichert seid und ihr habt Familie, habt eine Frau oder einen Mann, die eben nicht arbeiten, ihr habt zum Beispiel Kinder, dann sind die kostenlos mitversichert und ganz wichtig, die haben 100% der Leistungen. Das heißt, die haben Zugriff auf alle Leistungen samt Zusatzleistungen und das eben für 0 Euro. Ein letzter großer Punkt ist eben die Versichertenkarte, die Gesundheitskarte. In der gesetzlichen Krankenversicherung bekommt jeder Versicherte eine eigene Gesundheitskarte. Das heißt also, ich gehe zum Arzt und ich bekomme keine Rechnung, sondern es wird direkt sowohl beim Arzt als auch beim Facharzt als auch im Krankenhaus über die Gesundheitskarte abgerechnet. Die Gesundheitskarte ist heutzutage mit einem Bild ausgestattet, dass sie auch eindeutig zugeordnet werden kann und um so eben vor Missbrauch zu schützen.
Okay. Großer oder was man ja wissen muss, wenn man sich einmal jetzt beispielsweise für die private Krankenversicherung entschieden hat, dann ist es doch nach meinem Kenntnisstand so, dann gibt es tendenziell nur sehr schwierig einen Weg wieder zurück, beispielsweise in die gesetzliche Krankenversicherung.
Genau, das ist ganz wichtig. Also der Schritt zu sagen, ich versichere mich privat, den sollte man sich immer gut überlegen. Da sollte man sich seine Gedanken mitmachen. Wenn ich als Selbstständige mich privat versichere und bleibe mein Leben lang selbstständig, kann ich nicht mehr zurück in die gesetzliche. Das würde nur funktionieren, wenn ich zum Beispiel meine Selbstständigkeit runterfahre oder ganz aufgebe und in einem Unternehmen angestellt werde. Ein Angestelltenverhältnis, wenn das der Selbstständigkeit überwiegt, würde halt wieder die Versicherungspflicht in der gesetzlichen Krankenversicherung auslösen. Wichtig, hier gibt es die Altersgrenze von 55 Jahren. Das heißt, 55 ist der letzte Zeitpunkt, wo ich in die GKV zurückwechseln kann. Danach funktioniert das eben gar nicht mehr.
Okay. Wie gesagt, du hattest schon gesagt, es ist immer eine individuelle Betrachtung und auch das nochmal ganz klar jetzt als Anspruch auch an diese Folge dieses Podcasts. Wir können und wollen auch gar nicht eine individuelle Beratung durchführen, sondern wir wollen eigentlich aufzeigen, welche Möglichkeiten gibt es, worauf solltet ihr achten bei eurer Entscheidung, gleich ob ihr in die gesetzliche geht oder in die private wollt. Einfach nur so ein paar Eckpfeiler aufzeigen, worauf ihr achten solltet. Und was ja jetzt im Rahmen der Beratung dann mit mir, wenn es um die Finanzierung geht, ist ja immer das Thema, wir müssen einen Businessplan erstellen, Kosten planen. Und da ist ja ein Thema dann immer, ich hatte schon gesagt, für viele das Thema Krankenversicherung. Mit welchen Kosten sollte man denn da überhaupt planen? Wir kommen gleich auf die gesetzliche Krankenversicherung. Da gibt es ja sowas, das wirst du dann sicherlich gleich ausführen, wie Mindestbeiträge, Maximalbeiträge. Das ist bei der privaten Krankenversicherung nach meinem Kettenstand nicht so. Da ist es immer individuell, hängt von den Leistungen ab, weil das ist ja schon mal scheinbar ein großer Unterschied. Da gibt es jetzt keinen festen Leistungskatalog, sondern man kann schauen, welche Leistungen sind für einen interessant, kann das miteinander vergleichen. Und was auch ganz wichtig ist, im Regelfall muss immer eine Gesundheitsprüfung gemacht werden und daran wird dann der Beitragssatz ermittelt. Also da solltet ihr euch, wenn ihr euch für das Thema private Krankenversicherung interessiert, tatsächlich Angebote einholen und euch definitiv beraten lassen. Für den Businessplan, hatte ich schon gesagt, brauchen wir immer mal einen Wert, wenn man jetzt mal die gesetzliche Krankenversicherung zugrunde legt. Was kann man da typischerweise als Wert ansetzen?
Ja, kann ich gerne was zu sagen. Grundsätzlich gilt erstmal, wenn ich in der Existenzgründung bin, gerade zu Beginn, der Beitrag wird immer bemessen am Einkommensteuerbescheid. Den habe ich im ersten Jahr noch nicht. Das heißt, gerade zu Beginn gebe ich eine Einschätzung meines Einkommens ab und zahle daraus meine Beiträge. Am Ende des Jahres oder wenn der Einkommensteuerbescheid vorliegt, wird natürlich genau drauf geguckt, wie hoch hätte mein Beitrag sein müssen. Wenn ich zu viel gezahlt habe, bekomme ich Geld wieder. Wenn ich zu wenig gezahlt habe, dann muss ich nochmal Geld nachzahlen. Grundsätzlich hast du das schon richtig gesagt. Es gibt zwei Grenzen. Es gibt die Mindestgrenze. Die Mindestgrenze liegt bei 1096,67 Euro. Das heißt, gerade wenn ich zu Beginn auch weniger verdiene, wird der Beitrag aber aus mindestens 1096,67 Euro berechnet. Und dann ist eben dieser Beitrag, ich erkläre gleich nochmal, wie der sich zusammensetzt, dann liegt er bei 210,56 Euro.
Also das ist tatsächlich der Beitrag, den wir dann im Businessplan ansetzen, das, was man quasi zahlen muss im Monat.
Genau, das ist Kranken- und Pflegeversicherung zusammen und Krankenversicherung, das erkläre ich gleich, zusammen aber mit dem Zusatzbeitrag, mit dem normalen Beitragssatz und mit Krankengeld. Erkläre ich, wie gesagt, gleich nochmal, führe ich noch ein bisschen aus. Die andere Seite, die Beitragsbemessungsgrenze, die wird gesetzlich festgelegt, die liegt aktuell bei 4.837,50 Euro. Wenn ich also mehr verdiene, zahle ich maximal aus diesem Beitrag Geld. Der Höchstbeitrag, den ich also zahlen kann, der liegt bei 928,81 Euro.
Ja, kann ich dich kurz unterbrechen? Für alle Hörer, die vielleicht auch später hören, wir befinden uns aktuell im Jahr 2022. Also alle Werte, die wir jetzt nennen, gelten für das Jahr 2022. Es sei denn, wir kennzeichnen es, weil wir schon wissen, was vielleicht nächstes Jahr sich verändert.
Genau, da, weil du es gerade sagst, kann ich direkt auch darauf eingehen, die Beitragsbemessungsgrenze für das Jahr 2023 steht schon fest. Die wird steigen, die wird ab dem 01.01.2023 bei 4.987,50 Euro liegen. Und um jetzt nochmal auf den Beitragssatz einzugehen und wie der sich überhaupt zusammensetzt, grundsätzlich ist der allgemeine Beitragssatz 14%. Der ist ohne Krankengeld. Das heißt, ich habe als gesetzlich versicherter Selbstständiger die Möglichkeit zu sagen, ich möchte mit Krankengeld oder ich möchte ohne Krankengeld versichert sein. Was Krankengeld ist und was das bedeutet, das erkläre ich jetzt direkt im Anschluss. Wenn ich mit Krankengeld versichert sein möchte, dann liegt der Beitragssatz bei 14,6%. Ganz wichtig ist, hierzu kommt immer noch der individuelle Zusatzbeitrag der jeweiligen Krankenkasse, wo ich versichert bin. Also jede Krankenkasse hat einen eigenen individuellen Zusatzbeitrag. Deutschlandweit, der Bundesdurchschnitt liegt aktuell bei 1,3%. Auch hier wieder ganz wichtig, weil du es gerade gesagt hast, im Jahr 2022, der Beitragssatz von der Technikerkrankenkasse liegt unterdurchschnittlich bei 1,2%. Was ist Krankengeld, bevor ich auf die Pflegeversicherung eingehe? Krankengeld ist ein ganz wichtiger Punkt für angestellte Arbeitnehmer. Wenn ich als Arbeitnehmer krank bin, bekomme ich von meinem Arbeitgeber 6 Wochen Entgeltvorzahlung. Also ich bekomme mein Gehalt weitergezahlt. Ab dem 43. Tag, also ab der 7. Woche, bekomme ich Krankengeld. Das Krankengeld, das zahlt nicht der Arbeitgeber, sondern das Krankengeld, das zahlen wir als Krankenkasse. Und da ist es eben ganz wichtig, wenn ich als Selbstständiger sage, ich möchte gerne mit Krankengeld versichert sein, dann bin ich für 3 Jahre an diese Wahl gebunden. Die Höhe des Krankengeldes, die wird individuell berechnet. Das heißt, da werden die letzten Monate, bevor ich krank geworden bin, genommen. Und es wird ein Durchschnittsbetrag, den ich verdient habe, genommen. Und von diesem Arbeitseinkommen, was ausgerechnet wurde, davon 70% ist die Höhe des Krankengeldes. Jetzt habe ich gerade das Wort Arbeitseinkommen gesagt. Was ist Arbeitseinkommen? Also das beitragspflichtige Arbeitseinkommen, das sind die Einkünfte aus der Selbstständigkeit. Das kann ein Zahlbetrag sein, den ich als Rente schon ausgezahlt bekomme. Das können Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung oder zum Beispiel auch aus Kapitalvermögen sein. Da können Unterhaltszahlungen angerechnet werden, die ich eventuell bekomme oder auch die ich leiste. Und natürlich auch ein Gründungszuschuss. Grundsätzlich gilt, das Krankengeld ist maximal 112,88 Euro am Tag. Das kann man aber auch noch ein bisschen erhöhen, das erkläre ich jetzt gleich nochmal. Ich habe nämlich die Möglichkeit, wenn ich mich mit Krankengeld versichere, bei jeder Krankenkasse Wahltarife abzuschließen. Das wäre jetzt zu tiefgründig, wenn ich jetzt die Wahltarife genau erkläre. Aber um einfach mal 2 Beispiele zu geben. Ein Beispiel ist, ich kann einen Wahltarif abschließen, damit mein Krankengeld früher gezahlt wird. Also früher als der 43. Tag. Ein anderes Beispiel ist, ich kann mein Krankengeld monatlich erhöhen. Der Beitragssatz wird dann genau berechnet und kann eben durch unterschiedliche Zahlungen erhöht werden. Wichtig ist, wenn ich erkrankt bin und während meiner Erkrankung kein Einkommen habe, dann zahle ich natürlich auch keine Beiträge in der gesetzlichen Krankenversicherung. So viel jetzt zum Thema Krankengeld. Jetzt gehe ich nochmal zurück zum Beitrag. Die Krankenversicherung habe ich jetzt erklärt. Zu der Krankenversicherung kommt die Pflegeversicherung. Bei der Pflegeversicherung kommt eben dazu der Beitragssatz von 3,05%. Wichtig ist, wenn ich älter als 23 Jahre bin und keine Kinder habe, dann erhöht er sich. Das ist gesetzlich festgelegt, da gibt es eine Erhöhung. Dann liegt der gesamte Beitragssatz bei 3,4%. Das ist also das Maximum in der Pflegeversicherung. Und deswegen, um das nochmal zusammenzuführen, der Maximalbeitrag, den ich halt eben leisten kann in der gesetzlichen Krankenversicherung, der ist inklusive Krankengeld, ohne Kinder, die ich habe, wenn ich älter als 23 Jahren bin, der liegt dann also bei 928,81 Euro. Das kann ich als Beitrag zugrunde legen.
Okay, kannst du gerade nochmal den Minimumbeitrag sagen?
Genau, der Minimumbeitrag, das waren 210,56 Euro. Wie gesagt, ganz wichtig, aufgrund der 2022 geltenden Mindestgrenze berechnet. Und mit dem aktuellen Beitragssatz der TK, das sollte man vielleicht auch nochmal dazu sagen, der Beitrag, der gilt wirklich nur, wenn ihr bei der TK versichert seid oder eben bei einer Krankenkasse versichert seid, die genau den gleichen Zusatzbeitrag wie wir haben.
Vielen Dank schon mal bis hierhin. Du hattest ja ganz am Anfang gesagt, dass normalerweise ermittelt man den Beitrag anhand von einem Steuerbescheid, den es ja typischerweise noch nicht gibt. Wenn man sich jetzt neu selbstständig macht, dann geht man immer über diese sogenannte Einkommensschätzung. Und ich kenne es normalerweise so, man kann da relativ, ich sag mal willkürlich in Anführungsstrichen, kann man Betrag nennen. Viele fragen mich auch immer, also von meinen Kunden, was soll ich da ansetzen? Ich empfehle eigentlich immer ganz gerne, dass man versucht, erstmal nur den Mindestsatz zu zahlen. Natürlich darauf hinweisen, dass, ne, wenn man gut verdient, dass man entsprechend Nachzahlungen leisten muss. Das in der Praxis auf jeden Fall auch zu berücksichtigen durch Rücklagen. Aber in der Selbstständigkeit ist es ja häufig so, dass man durch eine Anlaufphase gehen muss. Man muss erstmal Kunden aufbauen, das Geschäft entwickeln, bis man die nennenswerten Umsätze hatte, um alle Kosten zu tragen, auch die privaten Kosten. Und da empfinde ich es eigentlich immer ganz angenehm, wenn die Kosten erstmal so gering wie möglich sind, also da, wo es machbar ist. Von daher empfehle ich eigentlich immer meinen Gründern auf den Mindestsatz zu kommen. Und ich hatte jetzt einen ganz witzigen Fall, da habe ich das genauso getan und die hat dann mit ihrer Krankenkasse telefoniert und die Krankenkasse wollte dann auch den Businessplan haben, was ich schon mal, ich sag's mal, ungewöhnlich fand, weil mir das bisher so noch nicht zu Ohren kam, dass das so gefordert wird. Aber gut, die hat ihn dann eingereicht und im Businessplan haben wir immer ein Hilfskonstrukt mit drinne für die Finanzierung, nämlich den sogenannten kalkulatorischen Unternehmerlohn. Da gehen wir hin und ich lasse mir immer zeigen von der Gründerin, dem Gründer, wie viel Geld brauchst du mindestens zum Leben. Und da nehmen wir dann auch den Krankenkassenbeitrag mit rein, den wir dann selber zahlen muss. Und das setzen wir in der Liquiditätsplanung an als Mindestentnahme. Ich hatte schon gerade gesagt, weil man ja typischerweise eine Anlaufphase hat, reichen am Anfang die Umsätze nicht aus und deswegen hat man es dann mit in der Finanzierung. Dafür ist das eigentlich gedacht, dass man ausreichend finanziert, um auch privat sich Entnahmen leisten zu können. Und die Krankenkasse ist dann hingegangen und hat gesagt, wir nehmen jetzt mal nicht die eigene Aussage als Grundlage, sondern den Wert, den wir in dem als kalkulatorischen Unternehmerlohn drin haben. Und der lag dann über dem Mindestsatz und wollte dann auch diesen Mindestsatz ansetzen. Und als ich dir das erzählt habe, hast du dich auch selber gewundert und hast gesagt, wir können ja mal eine Sache machen und hast mir da das erste Mal von erzählt, nämlich dass die Techniker Krankenkasse ein eigenes Startup-Portal hat, so nennt ihr das. Genau. Das heißt Social Pizza. Da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Aber ein Bestandteil ist, dass man dort, egal ob man jetzt bei der Techniker Krankenkasse versichert ist oder nicht versichert ist, sich oder man kann genau solche Fragen stellen, wenn man da irgendwie unsicher ist. Und das haben wir mal getestet und haben bei dem Beratungsteam angerufen und haben uns da oder haben den Fall geschildert und mal die Meinung dazu eingeholt. Und da war eigentlich das Feedback das Gleiche. Sie haben sich gewundert, haben auch gesagt, die Techniker Krankenkasse hätte das nicht so gemacht in dem Fall. Aber ich fand cool da an der Sache, weil ich kannte dieses Social-Pizza-Thema überhaupt vorher nicht. Und das war, das hatte ich ja schon in der Einleitung gesagt, eine der Sachen, die mich wirklich positiv überrascht haben, was so eine Krankenkasse eigentlich noch alles leisten kann. Und ich denke, wir sollten das Thema Social Pizza da auf jeden Fall mal vorstellen, wenn du magst.
Sehr, sehr gerne. Also Social Pizza, ich hatte das am Anfang ja schon gesagt, ich bin Startup-Berater bei der TK, habe mit vielen Startups zu tun und Social Pizza haben wir relativ neu rausgebracht und ist wirklich ein super spannendes Thema. Social Pizza ist bei uns in der TK-Welt eine Art eigenes Startup, das können wir eigentlich, oder kann man eigentlich so sagen, es ist ein Versuchsprojekt, Social Pizza, da steckt ein Team hinter, das sind 4 Personen, die sich quasi um diese Internetseite socialpizza.tk.de kümmern und aber auf der anderen Seite eben auch um diese, wie du es gerade gesagt hast, Beratungstermine, erkläre ich gleich nochmal was zu, kümmern und die halt eben auch wahrnehmen. Vielleicht jetzt erstmal, um kurz zu erklären, Social Pizza ist ja jetzt nicht der Standardname. Warum Social Pizza? Also grundsätzlich erstmal, wir als Techniker Krankenkasse haben halt gesagt, wir wollen im Bereich Startup und im Bereich Gründung vorangehen. Wir wollen auch da wieder was Neues zeigen und wollen halt eben nicht einfach nur ein Startup-Portal, sondern wir wollen was ganz Neues bauen. Deswegen haben wir gesagt, wir brauchen einen Namen, der irgendwo Anklang findet. Und Social Pizza, klar wegen dem Wort Social, aber auch natürlich auf der anderen Seite wegen dem Wort Pizza. Pizza ist grundsätzlich bei vielen Menschen beliebt. Bei einer Pizza kann man sich zusammentreffen, zusammensetzen, kann eine Pizza gemeinsam essen, kann die sich teilen. Eine Pizza ist oft auch gerade in der Startup-Welt sowas, was man sich super bestellen kann, wo man an einem zentralen Ort zusammenkommt und eben gemeinsam die Pizza genießen kann. Auf der anderen Seite ist es aber tatsächlich bei uns in der TK-Welt auch so, wir hatten immer Pizzarunden. Eine Pizzarunde hieß quasi, du hattest dein Team oder mit deiner Geschäftsstelle, da hat dich der Vorstand besucht. Und du hast dich zusammen mit dem Vorstand an den Tisch gesetzt. Es gab eine Pizzarunde, es wurde eine Pizza bestellt und man konnte ganz offen einfach über unterschiedliche Themen sprechen. Man konnte offen Fragen stellen und bei so einer Pizza kommt eben sowas super cool und super locker rüber. So sind wir eben auf den Namen Social Pizza gekommen. Und im Endeffekt, was ist Social Pizza? Das erkläre ich euch jetzt gerne. Grundsätzlich kann man da sagen, Social Pizza lebt von euch allen. Also Social Pizza lebt vom Input der Startups. Jedes Telefonat, was wir führen, jedes Beratungsgespräch, was wir führen, jedes Feedback, was wir im Endeffekt bekommen, das trägt dazu bei, dass Social Pizza sich weiterentwickelt und besser wird. Also wir wollen da eben nicht stehen bleiben, sondern wir wollen am Ende wirklich ein super Angebot liefern, ein super Angebot zeigen und wollen das stetig weiterentwickeln. Wichtig ist uns immer, alles, was mit uns dort geklärt wird, geht immer schnell, unbürokratisch, komplett individuell. Grundsätzlich ist Social Pizza erstmal eine Internetseite. Ich habe es gerade schon gesagt, socialpizza.tk.de. Da vielleicht auch nochmal ganz wichtig zu sagen, in den Shownotes von der heutigen Folge, da setzen wir euch natürlich den Link rein, wo ihr gerne auf die Internetseite gehen könnt. Hinter Social Pizza steckt eben dieses Beratungsteam. Aktuell sind das 4 Leute. Und dort kann ich quasi mir einfach einen Beratungstermin kostenlos buchen. Beratungstermin, der geht bei uns immer 15 Minuten. Ich kann dafür eine Wunschuhrzeit und einen Wunschtermin online direkt aussuchen und buchen. Und grundsätzlich ist es immer erstmal eine telefonische Beratung. Ganz wichtig, das ist absolut kostenlos. Es ist für jeden, egal ob TK versichert oder nicht, auch für Privatversicherte, für alle, die halt eben Fragen haben. Du hast eben schon super das Beispiel gebracht. Wir beide hatten auch einfach mal eine Frage oder du hattest eine Frage. Und wir haben einfach gesagt, wir rufen da an und sprechen mit denen. Und haben ein super nettes und super gutes Feedback bekommen. Und konnten uns halt eben ein bisschen was zu dem Thema denken. Grundsätzlich, die Beratungstermine könnt ihr ganz frei buchen und könnt es auch einfach mal ausprobieren. Ihr dürft auch gerne öfter Beratungstermine buchen. Und vom Social Pizza Team habe ich auch immer wieder das Feedback gekriegt, die können in vielen Bereichen unterstützen. Das kann von einer ganz normalen Frage sein, vielleicht auch, wo ich noch gar nicht gegründet habe, sondern erstmal eine Idee habe, bis hin zu, ich brauche Unterstützung bei der ersten Gehaltsabrechnung, wo ich vielleicht eigentlich einen Steuerberater einschalte, kann man mit uns wirklich sprechen und wir können schauen, inwiefern können wir euch vor Ort direkt mit unterstützen. Wie ist die Seite Social Pizza an sich aufgebaut? Da haben wir uns den Namen grundsätzlich zugrunde gelegt. Social Pizza, eine Pizza ist immer in Stücke aufgeteilt. Und wir haben unsere Internetseite halt eben auch in 5 gleich große Stücke unterteilt. Vielleicht erkläre ich da nochmal ganz kurz, was die einzelnen Stücke sind. Wir haben die Planungsphase, das ist das erste Stück. In der Planungsphase geht es erstmal darum, ich habe eine Idee. Ich will mich selbstständig machen, ich will gründen. Und da dann die Frage, wie versichere ich mich denn als gründende Person? Was ist erstmal die Grundlage dafür? Ist es eine Pflichtversicherung, gesetzlich? Also mache ich eine freiwillige Versicherung? Oder ist die private Versicherung für mich der richtige Schritt? Vielleicht ist mein Gehalt auch noch so niedrig, dass ich über meine Eltern familienversichert bleiben kann, weil ich noch unter 25 Jahren bin. Oder ich über meine Ehefrau oder meinen Ehemann versichert sein könnte. Die zweite Phase, das ist die Gründungsphase. Das heißt, ich habe gegründet. Ich bin das erste Mal Arbeitgeber. Was muss ich wissen? Was passiert, wenn ich Leute einstelle? Wie stelle ich solche Leute ein? Welche Grundlagen habe ich erstmal als Arbeitgeber? Welche unterschiedlichen Phasen sind für mich wichtig? Was kriege ich von der TK für Informationen? All diese Punkte findet man in der Gründungsphase. Der dritte Punkt, die Aufbauphase. Da geht es dann darum, ich hole noch weitere Mitarbeiter ins Boot. Ich hole vielleicht befristete Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Unbefristete Jobs biete ich an. Ich stelle vielleicht Werkstudenten, Werkstudentinnen ein. Wie läuft sowas ab? Wie muss ich mich darum kümmern? Ich zahle Gehälter. Wie läuft sowas ab? Wer kann mich dabei unterstützen? All das findet ihr in der Aufbauphase. Der vierte Punkt, die Wachstumsphase. Da geht es darum, wenn ich noch größer wäre. Also als Beispiel, ich hole Mitarbeitende aus dem Ausland. Was ist da wichtig für mich? Was bedeutet das, wenn jemand aus dem Ausland hierher kommt? Wie wird der versichert? Welchen Beitrag setzt man da zugrunde? Wie läuft sowas ab? Hier vielleicht auch nochmal ganz wichtig, wir als Techniker Krankenkasse bieten da natürlich auch immer ganz viel an. Vor allem sehr, sehr viel englischsprachige Services, englischsprachige Beratungen, um auch da eben die neuen Beschäftigten aus dem Ausland hier super aufzunehmen und super zu betreuen. Der letzte Punkt, das letzte Pizzastück, das ist der Gesundheitspart, das Thema Gesundheit im Startup. Wir sind als Krankenkasse im Bereich Gesundheit im Unternehmen unterwegs. Du hattest vorhin schon das super Beispiel gebracht. Wir haben uns kennengelernt, wo wir gemeinsam an der Universität unterwegs waren, wo wir euch als Immergrün mitgenommen haben, auf Gesundheitstagen, auf Veranstaltungen. Und sowas machen wir natürlich auch für Startups. Und da findet ihr in diesem Part, in diesem Pizzastück, findet ihr Beispiele zu Gesundheitsleistungen von der TK, allerdings eher zu Online-Angeboten. Also was bieten wir online an? Welche Links gibt's da? Welche Beispiele? Da könnt ihr euch gerne einfach mal reinklicken und durchklicken und findet unterschiedliche Angebote eben zum Thema Gesundheit im Startup-Bereich.
Ja, wow. Also wie gesagt, ich war schon positiv geflasht von dem Thema Social Pizza, als ich davon gehört habe. Und noch viel früher, du hast es ja gerade gesagt und ich hatte es auch schon in der Einleitung gesagt, über die Kooperation mit Immergrün. Da waren wir nicht nur an der Universität mit dabei, sondern auch bei verschiedenen Firmenveranstaltungen, wo ich einen Einblick gewinnen konnte, was eine Krankenkasse auch alles so im Bereich Gesundheit bietet. Und ich habe mir gedacht, okay, ich weiß gar nicht, ob das Unternehmern so bekannt ist, was man da alles machen kann, weil ich habe es in vielen Bereichen so empfunden, dass es ja auch eine super Mitarbeiterbindungsmaßnahme sein kann. Es ging ja sehr stark um Gesundheitstage im Unternehmen und ihr habt da ja wirklich sehr, sehr viel gemacht. Magst du vielleicht einfach nochmal so ein paar Leistungen nennen, generell jetzt mal für Firmenkunden, was man da vielleicht auch noch von der Krankenkasse erwarten kann und natürlich auch, welche Leistung ihr jetzt speziell als Techniker Krankenkasse erbringt?
Ja, sehr gerne. Du sagst es genau richtig. Wenn wir über Leistungen sprechen, können wir das hier super in zwei Bereiche aufteilen, die Leistungen für Firmenkunden und aber auch die Leistungen, die wir als TK unseren Versicherten bieten. Um vielleicht erstmal so ein Stück weit auf die Leistungen für Firmenkunden einzugehen. Zusätzlich zu Social Pizza haben wir auch ein eigenes Firmenkundenportal. Das findet ihr auf www.tk.de/Firmenkunden. Auch da könnt ihr euch super gerne natürlich durchklicken. Einfach mal so zwei, drei Beispiele zu geben. Ihr findet dort kostenlose Online-Seminare und Webinare zu unterschiedlichsten Themen. Das kann zum Beispiel in der Corona-Zeit, können das gewisse Fachthemen gewesen sein. Das kann aber auch jetzt ganz einfach Themen sein, Gehaltsabrechnung, wie funktioniert sowas. Dann auch immer dieses typische Thema Jahreswechsel, Jahreswechselseminare, auch die bieten wir natürlich digital an. Also was gibt es zum neuen Jahr, 2023 dann bald, was gibt es da für neue Sachen, die für mich in der Krankenversicherung wichtig sind? Ansonsten findet ihr alle möglichen Informationen dort. Es gibt einen Gehaltsrechner. Wie komme ich an Unbedenklichkeitsbescheinigungen und wofür brauche ich die? Wie kriege ich Mitgliedsbescheinigungen von meinen Mitarbeitern zum Beispiel, von meinen Mitarbeitenden? Ansonsten gibt es aber auch einfach Newsletter. Wir haben zwei Newsletter dort, die kostenlos buchbar sind. Einmal das Thema rund um den Job und einmal das Thema international beschäftigt. Zusätzlich, wie ich es gerade schon gesagt habe, gibt es eben noch die zweite Seite. Das ist der Bereich Leistungen von der TK grundsätzlich als Krankenkasse. Was bieten wir unseren Versicherten? Grundsätzlich kann man erstmal sagen, die TK ist die größte Krankenkasse in Deutschland. Wir haben vor kurzem die 11 Millionen Versichertenmarke geknackt. Und vom Focus Money Magazin wurden wir auch in 2022 wieder zu Deutschlands bester Krankenkasse ausgezeichnet. Das jetzt auch schon zum 16. Mal in Folge. Grundsätzlich ist es uns als TK immer wichtig, ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis anzubieten. Im besten Fall natürlich einen unterdurchschnittlichen Beitragssatz, möglichst viele Zusatzleistungen, damit es einfach ein gutes Rundum-Paket ist. Um mal zwei, drei Sachen zu nennen. Wir bieten zum Beispiel ein Bonusprogramm an. Das Bonusprogramm hat jede Krankenkasse. Wichtig ist, das Bonusprogramm dient quasi dazu, mich zu entlohnen dafür, dass ich gesundheitlich aktiv bin. Im TK-Bonusprogramm sammle ich Punkte mit unterschiedlichen Aktivitäten. Ich bin zum Beispiel im Fitnessstudio oder ich bin im Sportverein angemeldet. Ich mache einen Firmenlauf zum Beispiel, wo ich ein Zertifikat erhalte. Oder ich mache einen Gesundheitskurs, sammle dafür Punkte. Und mit diesen Punkten kann ich am Ende eine Prämie bekommen. Ob ich die Prämie mir dann auszahlen lasse oder ob ich halt eben sage, ich möchte gerne ein eigenes Gesundheitskonto von der TK eröffnen lassen und nutze das für weitere Leistungen, das kann ich da immer selbst entscheiden. In dem Bonusprogramm gibt es zum Beispiel mit TK Fit auch was ganz Besonderes. Mit TK Fit kann ich Schritte sammeln. Also ich kann draußen aktiv sein, ich kann Schritte sammeln und kann mit diesen Schritten zusätzliche Punkte für mein Bonusprogramm sammeln. Zusätzlich bieten wir natürlich unterschiedliche Apps. Um da mal ein Beispiel rauszunehmen, die TK-App, das ist so der zentrale Helfer. Mit meiner TK-App kann ich alles Mögliche steuern. Ich kann meine Adresse ändern, ich kann meine Kontaktdaten direkt ändern. Die TK-App ist auf Deutsch und auf Englisch verfügbar. Ich kann unterschiedliche Leistungen direkt über die App beantragen. Ich kann mir Mitgliedsbescheinigungen direkt aus der App raus runterladen und auch direkt aus der App zum Beispiel an Ärzte versenden und kann alles Mögliche direkt darüber steuern. Wenn ich zum Beispiel meine Gesundheitskarte verloren habe oder wenn sie mir geklaut wurde, kann ich die in der App ganz einfach anfordern. Ansonsten bieten wir natürlich noch unterschiedliche digitale Services. Grundsätzlich kann man immer sagen, wir versuchen, ein sehr, sehr breites Angebot anzubieten für möglichst viele Kunden und Kundinnen. Wir sagen immer so von uns, weil Techniker Krankenkasse, das ist ja auch ein Name, wir sind die Techniker unter den Krankenkassen. Wir wollen eben mit besonderen Sachen vorausgehen und wir sagen von uns auch eben, wir definieren Krankenkasse. Also wir wollen wirklich sagen, was sollte mit im Leistungsspektrum drin sein, was ist wichtig für uns zu versichern.
Das ist übrigens eine sehr schöne Punchline, würde man im Hip-Hop sagen, wir definieren Krankenkasse.
Absolut.
Ja, vielen Dank für den sehr, sehr schönen Einblick in die Welt der Krankenversicherung, die Welt der Krankenkassen. Ich habe noch abschließend zwei Kategorien. Die eine Kategorie nennt sich Freestyle. Hier werde ich dir ein Wort geben, einen Satz, einen Halbsatz und du sagst einfach mal, was dir dazu spontan einfällt. Das eine ist jetzt eher mal eine Interessensfrage. Ich sagte ja schon mehrfach jetzt, wir haben uns über Immergrün kennengelernt. Was ist denn dein Lieblingssmoothie oder Saft bei Immergrün?
Also grundsätzlich ist es keine schwere Frage. Ich glaube, wir kennen uns jetzt ja schon relativ lange, circa 9 Jahre, meine ich, hatten wir im Vorfeld mal kurz besprochen. Also bei mir gibt es eigentlich nur eine Antwort, das ist ACE. Eigentlich solange wie Thorsten und ich uns kennen und solange wie ich mit Immergrün zusammengearbeitet habe und auch bei Immergrün im Store war, um Aktionen zu planen, habe ich mir eigentlich immer ACE geholt. Mit Traubenkernöl und dann mit natürlich die Vitamine von der Karotte super im Körper angenommen werden. Grundsätzlich muss ich aber dazu sagen, ich habe bei den ganzen vielen Aktionen, die wir gemeinsam gemacht haben, viele Säfte kennenlernen dürfen und fand gerade auch Säfte, Mangospinat, Acai-Beeren, auch die haben mich umgehauen. Trotzdem ist meine Antwort hier ACE.
Ja, sehr schön. Genau so, das hätte ich auch gesagt, wenn mich jemand gefragt hätte, was dein Lieblingssaft, dein Lieblingsgetränk war. Für alle, die damit nichts anfangen können, ist es Apfel, Karotte, Orange gemischt. Natürlich frisch gepresst bei Immergrün. Wenn ich dich nach einer Eigenschaft fragen würde, die typischerweise ein Unternehmer mitbringen sollte, du hast ja selber viel mit selbstständigen Unternehmern zu tun. Was meinst du, welche sollte das sein?
Also welche sollte, ist immer schwierig, aber ich bin immer der Meinung, das Thema Mindset ist ganz wichtig. Ich bin immer ein großer Verfechter davon, wie gehe ich selbst an was ran? Wie ist meine persönliche Einstellung dazu? Wie ist mein Mindset? Gehe ich positiv ans Werk mit einem positiven Ziel, mit einer positiven Gedankenwelt sozusagen? Dann bin ich der Meinung, dann kann man seine Ziele viel besser logischerweise erreichen. Also ich würde hier ganz klar sagen, positives Mindset, das Ziel vor Augen haben, mir ein klares Ziel zu definieren. Vielleicht auch mit Etappenzielen zu arbeiten, um dann halt eben irgendwann mein übergeordnetes Ziel zu erreichen.
Ja, sehr schön. Was sagst du zu der, ich sag's mal, These, dass man als Unternehmer neben dem ganzen Mindset, wie du selber auch schon gesagt hast, Fleiß und so weiter, auch immer ein bisschen Glück braucht?
Auf jeden Fall. Also grundsätzlich ist Glück immer ein wichtiger Punkt. Ich muss immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein oder muss vielleicht auch immer den richtigen Menschen mit dem richtigen Thema treffen, das auf jeden Fall. Grundsätzlich bin ich aber auch ein großer Verfechter davon zu sagen, wenn ich erfolgreich bin im Leben, wenn ich was schaffen will, dann ist das nicht immer nur Glück, sondern wenn ich hart dafür arbeite, dann ist das auch schon mal ein ganz großer Part.
Ja, definitiv. Sehr schön. Dann die letzte Kategorie nennt sich Props. Hier frage ich meine Gäste immer nach einem Buch, was sie inspiriert, motiviert hat. Können auch mehrere Bücher sein. Und das Gleiche nochmal zu einem Musiktitel. Wollen wir mit den Büchern anfangen oder dem Buch?
Ja, sehr gerne. Du hast schon richtig gesagt, ich habe 2 Bücher für euch heute mitgebracht. Zum einen als Buch von John Strelecki, The Big 5 for Life. Das ist für mich so ein super spannendes Buch. Im Endeffekt geht es darum, dass man nicht nur arbeitet, weil man Geld verdienen will oder weil man arbeiten muss, sondern dass man glücklich ist mit seiner Arbeit, dass man zufrieden ist mit seinem Job. Und bei The Big 5 for Life geht es eben darum, dass man für sich selbst im Kopf ausmacht, was sind meine 5 großen Ziele. Und was muss ich dafür tun, um die zu erreichen? Im besten Fall ist eines der Ziele auch irgendwas, was ich mit meiner täglichen Arbeit abfrühstücken kann, um eben den Sinn in meiner Arbeit auch zu finden. Finde ich ein super spannendes Buch, ist ein relativ kurzes Buch, hat mich aber tatsächlich begeistert und in meiner täglichen Arbeit immer unterstützt.
Ja, sehr schön. Werden wir verlinken in den Shownotes, ebenso wie alle Links zu den Internetseiten, die du genannt hast. Dann noch, hast du ein Lied auch, was dich motiviert?
Ich habe noch ein zweites Buch.
Ach so, Entschuldigung.
Vorab, genau, richtig. Grundsätzlich habe ich da auch noch mal eins mitgebracht. Das ist von Robert Mark Lehmann, das Buch Mission Erde. Warum ich das mitgebracht habe, kann ich ganz einfach sagen. Also grundsätzlich geht es bei dem Buch Mission Erde erstmal darum, die Welt, in der wir leben, die ist grundsätzlich natürlich immer wert, dafür zu kämpfen, weil wir wollen hier weiterleben und unser Nachwuchs oder unsere Folgegenerationen wollen auch gut bei uns leben. Grundsätzlich geht es aber da auch darum, das Thema Tierschutz. Und du weißt es selbst, wir kennen uns. Thema Tierschutz ist für mich auch ein großer Punkt. Im Jahr 2020 habe ich gemeinsam mit meiner Freundin einen Hund aus dem Tierschutz adoptiert, aus Rumänien. Serena, eine Hündin, die auch unser Leben bereichert, mit der wir zusammen viele Spaziergänge machen, wo auch wir ja schon gemeinsam Spaziergänge gemacht haben. Deswegen ist das Thema Tierschutz für mich ein ganz, ganz großes Thema. Und auch das fand ich ein super spannendes Buch.
Ja, sehr schön. Dann sage ich es nochmal, wir werden die beiden Bücher verlinken, so wie alle weiteren Links zu den Internetseiten, die du genannt hast. Dann dein Song, den du gerne teilen möchtest mit den Zuhörern.
Genau, da kann ich jetzt ja im Endeffekt einen nennen, der da perfekt zu unserem ganzen Gespräch passt. Wir sind beide große Verfechter des Thema Deutschrap und vom Hip-Hop. Wir hören beide sehr, sehr gerne. Ich glaube auch sehr, sehr ähnliche Musik. Und da habe ich als Idee mitgebracht Kontra K, den ich sehr, sehr gerne höre, mit dem Lied Erfolg ist kein Glück. Und ich glaube, das passt perfekt auf das, was wir eben besprochen haben. Ich glaube, ich muss da meine Ansicht nicht nochmal zu erklären. Der Titel sagt, glaube ich, alles.
Ja, das ist sehr witzig, weil das Lied hatte ich auch genannt. Ich weiß nicht, ob du die erste Folge von meinem Podcast gehört hast, wo ich erläutere, wieso, weshalb, warum ich diesen Podcast mache und warum man diesen auch hören sollte. Da bin ich auch auf das Lied eingegangen, weil es mir da empfohlen wurde von einem anderen Freund. Und ich ähnlich wie du auch diese These vertrete. Klar, harte Arbeit ist das Allerwichtigste, das richtige Mindset und so. Aber ich glaube tatsächlich auch, und da widersprechen wir ja sogar eigentlich dem Lied so ein bisschen, dass man aber auch Glück braucht, so wie du es auch gesagt hast. Manchmal muss man einfach zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein. Es gibt so viele hart arbeitende Menschen und auch mit einem guten Mindset, die nicht so erfolgreich sind, wie sie es vielleicht verdienen, weil sie einfach nicht das Glück haben, den richtigen Menschen vielleicht dann auch noch zu treffen, der sie ein Stückchen weiterbringt. Von daher sehr, sehr schöne Liedempfehlung. Ich danke dir für dieses sehr, sehr schöne Gespräch und wünsche dir einen schönen Tag. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bis bald.
Vielen Dank. Mach's gut. Danke. Ciao.
Ciao. Ich bin mir sicher, dass ihr euch jede Menge Impulse aus dem Real Talk mit Sebastian mitnehmen konntet. Und ich bin mir auch sicher, dass wenn ihr euch für Existenzgründung und Unternehmertum interessiert und ihr selber vorhabt, und davon gehe ich jetzt aus, wenn ihr das hört, in die Selbstständigkeit zu gehen oder ihr seid es auch schon und habt irgendwie Fragen rund um das Thema Krankenversicherung, Mitarbeiter, all Fragen, die euch als selbstständige Unternehmer auf der Seele brennen, nutzt das Team von Social Pizza. Es wird euch in jedem Falle weiterhelfen. Es ist für euch kostenfrei. Ihr müsst nicht Mitglied bei der Techniker Krankenkasse dafür sein. Ich hatte mich selbst, ich hatte es ja im Real Talk gesagt, davon überzeugt und ein Gespräch gebucht. Also wirklich eine fantastische Initiative von der Techniker Krankenkasse. Mit oder in der heutigen Zugabe, ich hatte schon im Intro gesagt, möchte ich euch noch ein bisschen Content mit auf den Weg geben zum Thema Finanzplanung. Und zwar möchte ich mal heute mit euch über die aus meiner Sicht 6 häufigsten Fehler bei einer Finanzplanung sprechen. Und bei einem Punkt werden wir auch noch mal auf das Thema Krankenversicherung zurückkommen. Und ich hatte es ja schon gesagt, dann ist euch auf jeden Fall klar, warum auch die Folge so, so wichtig ist im Rahmen eines Existenzgründungsprozesses oder für einen Existenzgründer, vor allem wenn man auch einen Businessplan schreiben muss. Der erste häufigste Fehler bei einer Finanzplanung ist eine fehlerhafte oder ich nenne es mal unvollständige Kapitalbedarfsplanung. Ich hatte das schon mal in einer anderen Folge gesagt. Ich bin immer ein bisschen überrascht, wenn Menschen oder Gründer auf mich zukommen oder auch manchmal schon gestandene Unternehmer auf mich zukommen, wo man meinen könnte, sie müssten es ja eigentlich besser wissen. Und sie kommen mit der Frage auf mich zu, wie viel Geld, wie viel Darlehen kann ich denn bekommen? Und ich bin immer dann sichtlich überrascht und erkläre, es ist eigentlich die falsche Frage. Die richtige Frage ist denn, wie viel Geld brauchst du denn überhaupt für das, was du vorhast, das, was du finanzieren willst? Und das nennt man die Kapitalbedarfsermittlung. Und das ist ja sozusagen mein täglich Brot. Ich bin Finanzierungsberater und habe quasi jeden Tag mit Finanzierung zu tun und damit natürlich auch mit der Ermittlung eines Kapitalbedarfs. Und ich sehe ganz häufig, dass dieser wirklich oftmals unzureichend, man kann auch sagen, fehlerhaft ist. Und ich meine, das hätte ich auch schon mal in einer anderen Podcast-Folge gesagt. Das ist auch immer ein bisschen das Problem, wenn man jetzt vielleicht Franchise oder sich für eine Franchise-Lizenz interessiert und schaut mal auf den vielen Plattformen, die es da gibt, wo verschiedene Systeme sich präsentieren können oder wenn man vielleicht auch in den Gesprächen mit dem System ist, wenn dann immer davon gesprochen wird, man fragt ja häufig, hey, was muss ich investieren dafür, dass ich bei euch dabei sein kann? Und dann wird immer eine Zahl genannt und da gebe ich immer den Hinweis, stark zu hinterfragen, was diese Zahl denn jetzt ausdrückt. Ist es der Gesamtkapitalbedarf? Sind es nur rein die Investitionen? Manche Franchise-Geber nennen dann erstmal nur ihre Eintrittsgebühr. Also da muss man immer mal stark hinterfragen, was ist denn jetzt genau gemeint? Und wenn ich von Kapitalbedarf spreche, dann spreche ich immer, ich nenne es auch den Gesamtkapitalbedarf, das umfasst die Investitionen und Betriebsmittel vor der eigentlichen Gründung. Und aber auch die Betriebsmittel nach Gründung bis zum sogenannten Break-Even. Das heißt, der Break-Even ist die Gewinnzone. Ab diesem Punkt sollte das Unternehmen stark genug sein, um ausreichend Umsatz zu erwirtschaften, dass damit alle variablen und fixen Kosten, die betrieblichen Kosten, gedeckt werden können, aber auch die privaten Kosten, die du ja selber noch zu tragen hast, wenn du dann an der Stelle Unternehmer bist. Damit höre ja nicht deine privaten Verpflichtungen auf. Man fühlt sich vielleicht manchmal gerade in der Anfangszeit nicht mehr so als Privatmensch, weil man fast nur noch für das Unternehmen da ist und viel Privates auf der Strecke bleibt. Aber was nicht auf der Strecke bleibt, sind leider die privaten Verpflichtungen, die man noch hat. Privatmiete zahlen, Kleidung, Essen, Trinken, eine Familie ernähren. Vielleicht möchte man sich auch mal ein bisschen Freizeit gönnen, mal in Urlaub fahren, auch wenn das im Regelfall erstmal sehr spät kommt. Aber man hat einfach weiter private Kosten. Da komme ich aber nochmal im zweiten Punkt drauf zu sprechen. Mir war es jetzt erstmal wichtig zu sagen, bitte immer dran denken, ihr habt klassische Investitionen und Betriebsmittel, bis, ich nehme jetzt mal ein Ladenlokal eröffnet wird oder wenn es eine Dienstleistung ist, bis ihr soweit seid, weil ihr vielleicht noch eine Ausbildung vorher machen müsst. Ihr müsst eine Franchise-Gebühr bezahlen, bis ihr soweit seid, dass ihr loslegt. Und dann ist es im Regelfall so, dass nicht von Tag 1 sofort gewinnbringend gearbeitet wird, sondern man hat typischerweise eine Anlaufphase. Und auch da rate ich immer von ab, irgendwelche pauschalen Sätze zu unterstellen. Auch da werde ich ganz häufig gefragt, wie hoch ist denn die Anlaufphase? Wie lang ist die Anlaufphase? Wie viel Geld brauche ich für die Anlaufphase? Das kann man nie pauschal sagen, sondern auch das hatte ich schon an vielen anderen Stellen erwähnt. Eine Finanzierung ist immer individuell, hat immer individuelle Rahmenparameter. Deswegen empfehle ich immer, und wenn wir zusammenarbeiten, dann machen wir das auch. Wir ermitteln anhand der Liquiditätsplanung, die Anlaufkosten. Die kann man nämlich, wie gesagt, immer nur auf Basis einer Planung. Eine Planung muss erstmal per se nichts mit der Wirklichkeit zu tun haben. Da kann es dann Abweichung geben. Da kommen wir auch noch mal in einem anderen Punkt drauf zu sprechen. Aber für den Businessplan, sagt ja schon der Name Plan, es ist eine Planung, brauchen wir eine Berechnungsgrundlage. Und das machen wir dann auf Basis der Liquiditätsplanung. Und dort ermitteln wir, wie hoch die Anlaufkosten unserer Meinung nach sein werden. Und hierfür ist es natürlich relevant, dass man die richtigen, ist immer ein bisschen das falsche Wort bei einer Planung, aber plausible, nicht schön gerechnete, sondern realistische, eher konservative Planungsparameter ansetzt. Und das betrifft jetzt sowohl die Umsätze als auch die Kosten. Es ist ganz, ganz wichtig, Saisonalitäten zu berücksichtigen. Und noch ein paar andere Punkte, die ich gleich noch mal ein bisschen weiter ausführe in den weiteren Fehlern bei einer Finanzplanung. Aber wichtig ist wirklich, ich fasse es noch mal zusammen, auch wenn ich es jetzt schon 3 oder 4 Mal gesagt habe, ist mir schon fast eine Herzensangelegenheit, weil ich immer merke, dass das oftmals so vernachlässigt wird. Nicht nur in den Investitionen und Betriebsmitteln bis zur Eröffnung des Ladenlokals oder bis zum Schritt in die Selbstständigkeit denken, sondern auch weiterdenken darüber hinaus, was passiert denn dann, wenn man selbstständig ist und wann werde ich Break-even in der Gewinnzone sein, so dass die Umsätze hoch genug sind, damit sämtliche betrieblichen Variablen und Fixkosten gedeckt werden können, aber auch die privaten Kosten. Und bei den privaten Kosten sind wir schon bei dem zweiten Fehler, der häufig gemacht wird, ist, dass einfach der sogenannte Unternehmerlohn vergessen wird. Für viele ist es, die aus dem Angestelltenverhältnis kommen und in die Selbstständigkeit gehen, für die verändert sich ja sehr, sehr viel. Und viele, die bei mir in der Beratung sind, haben tatsächlich ein Problem damit zu verstehen, gerade wenn man nicht in einer GmbH gründet, also in einer Kapitalgesellschaft gründet, sondern nehmen wir mal den Fall, als Einzelunternehmer tätig ist oder auch wenn man mit einem Geschäftspartner zusammen gründet und man wählt nicht eine Kapitalgesellschaft, sondern eine Personengesellschaft, man geht in eine GbR, dort hat man kein Gehalt. Man zahlt sich auch tatsächlich kein Gehalt. Also dieses Wording, diesen Begriff gibt es in einer Personengesellschaft nicht. Und da müssen viele erstmal umdenken. Das hat auch etwas damit zu tun, dass man nicht davon ausgehen kann, man war es vielleicht im Angestelltenverhältnis gewöhnt, immer zum 1., zum 10., zum 15., wann auch immer, das Gehalt auf dem Konto gehabt zu haben. Hatte dort auch schon Abzüge, man hat dann nur das Nettogehalt gesehen. Man hat sich vielleicht immer geärgert, weil man weiß, was man brutto verdient, aber hat sich nie so richtig Gedanken gemacht, was denn da runtergeht, weil das der Arbeitgeber sozusagen für einen übernommen hat. Und da sind beispielsweise auch schon die Krankenversicherungsbeiträge mit runtergegangen vom Bruttogehalt zum Nettogehalt und der Arbeitgeber steuert auch noch was dazu bei. Das sind ja schon 2 Themen, die ich hier bei diesem zweiten Punkt der häufigsten Fehler besprechen möchte. Zum einen ist das Thema generell Unternehmerlohn, was es gilt zu berücksichtigen. Und zum anderen ist es auf dem Schirm zu haben, dass man selber die Krankenkassenbeiträge zahlen muss, gleich jetzt, ob man in der gesetzlichen Krankenversicherung bleibt oder in die private Krankenversicherung wechselt. Die Beiträge sind von euch selbst zu verrichten und auch noch ganz, ganz viele andere Themen wie Pflegeversicherung, Rentenversicherung, vielleicht freiwillige Absicherung gegen Arbeitslosigkeit. Da möchte ich jetzt gar nicht so stark drauf eingehen. Aber auch das gilt es zu berücksichtigen. Und das Ganze mündet in dem Thema, die richtige Höhe des Unternehmerlohns zu berücksichtigen oder auch des Gehaltes, wenn man beispielsweise eine GmbH gründet, weil da ist es dann tatsächlich, dass man sich ein Gehalt zahlt. Da ist es ganz, ganz wichtig, was jetzt die richtige Höhe des Unternehmerlohns oder Gehalts angeht, ist, dass ihr euch einfach mal hinsetzt und schaut, was habt ihr denn tatsächlich für private Kosten? Und ich empfehle es immer, da jetzt nicht wirklich mit einem spitzen Bleistift dran zu gehen und sich möglichst klein zu rechnen, sondern zu schauen, das ist auch mal ganz gut, wenn man das mal macht, man merkt eigentlich mal, wofür man alles so Geld ausgibt. Wenn wir zusammenarbeiten, ich habe dafür auch eine Checkliste, was das natürlich erleichtert, damit man nichts vergisst. Das ist ja der Sinn von Checklisten. Aber auch, wenn ihr googelt, nach Checklisten sucht, in Einschläge, Gründungsliteratur, findet ihr ausreichend Checklisten, wie man die privaten Kosten ermittelt, die man aus seinem Geschäft herausziehen muss, damit man so weiterleben kann, wie man auch vorher gelebt hat. Und ich empfehle jetzt immer, weil eins ist ganz klar, ich hatte oft schon gehört von Gründern, die von Seiten beispielsweise einer IHK oder anderen Gründungsinstituten gehört haben, dass Banken angeblich sogenannte Lebenshaltungskosten nicht mitfinanzieren. Das ist wirklich, das ist kompletter Blödsinn, sondern es gehört ganz normal, wie ich schon sagte, in den Kapitalbedarf mit rein, dass natürlich auch private Lebenshaltungskosten über einen gewissen Zeitraum finanziert werden. Und da ist es jetzt auch immer wieder ganz schwer zu sagen, was ist da ein gewisser Zeitraum. Vom Gefühl her würde ich mal sagen, nagelt mich da aber bitte nicht drauf fest. Aber generell sollte so eine Anlaufphase, damit es noch in den Rahmen einer Bankenfinanzierung passt, nicht länger als 12 Monate sein. Also eine Bank wird jetzt sicherlich nicht sagen, ich finanziere dem Gründer, angehenden Unternehmer mal 2 Jahre lang die privaten Lebenshaltungskosten vor. Das kann natürlich sein, dass es solche Gründungscases gibt, aber da ist eine Bankenfinanzierung häufig der falsche Weg, sondern da spricht man eher über Investoren, Business Angels oder dergleichen. Ich wollte nur darauf hinaus, es ist völlig üblich, dass Lebenshaltungskosten auch im Rahmen einer Bankenfinanzierung für die ersten 3, 4, 5, 6 Monate vielleicht nicht vollständig, irgendwann ja nur noch anteilig mitfinanziert werden, weil ja dann mal Umsätze und so weiter eintreten. Aber wichtig ist, dass ihr plausibel ermittelt, auch plausibel immer, das hatte ich ja schon mal erwähnt, in einem anderen Podcast, bei einer Planung geht es ja grundsätzlich auch darum, immer dem, der darüber entscheiden soll, ob ihr Geld bekommt, die Dinge möglichst plausibel und nachvollziehbar zu präsentieren. Deswegen nicht einfach nur sagen, ich brauche 2000 Euro im Monat für meine privaten Lebenshaltungskosten, sondern aufschlüsseln, was verbirgt sich denn alles dahinter. Und dort bitte, hatte ich schon gesagt, nicht mit dem spitzen Bleistift, realistisch, aber ohne großen Spaßfaktor rechnen. Ne, jetzt nicht sagen, okay, was sicherlich für viele der Anreiz ist, ich möchte besser verdienen als vorher. Das sollt ihr auch alle. Deswegen machen sich viele ja unter anderem auch selbstständig. Aber man muss sich klar sein, das wird häufig nicht in den ersten Monaten oder Jahren eintreten, sondern es ist die Perspektive. Und eine Bank wird im Regelfall sagen, ich finanziere gerne deine Lebenshaltungskosten mit vor, aber jetzt nicht mit dem üppigen Spaßfaktor, dass ich auf einmal jetzt mal, keine Ahnung, das dicke Auto fahren möchte, 4-mal in Urlaub fahren möchte, was sowieso meistens nicht drin ist im Rahmen einer Gründungsphase. Also von daher sage ich immer, die realistischen Lebenshaltungskosten ohne großen Spaßfaktor. Und da gehört dann auch dazu, dass ihr selber die Krankenversicherung zahlen müsst. Und deswegen ist es wichtig, was, mit welchem Beitrag muss ich denn rechnen? Und wir hatten es ja im Real Talk mit Sebastian besprochen. Wenn ihr in einer gesetzlichen Versicherung seid, dann kann man am Anfang da mal mit dem Mindestbeitrag rechnen. Wenn ihr in die private Krankenkasse gehen wollt, dort solltet ihr euch wirklich konkrete Angebote einholen, damit ihr da dann nicht zu wenig Kapital ansetzt für den Krankenkassenbeitrag. Und wenn ihr in Form einer Kapitalgesellschaft gründet, dann bekommt ihr ja tatsächlich ein Gehalt ausgezahlt. Da müsst ihr berücksichtigen, dass ihr dieses Gehalt natürlich versteuern müsst. Das heißt, es ist wie bei eurem, wenn ihr vorher im Angestelltenverhältnis war, bei eurem Lohn, das, was ihr brutto bekommt, kommt nicht netto bei euch auf dem Konto an. Das heißt, wenn ihr eure netto privaten Lebenshaltungskosten ermittelt habt, also das, was ihr wirklich an Kapital oder an Geld zur Verfügung braucht, dann müsst ihr bei einer Kapitalgesellschaft entsprechend berücksichtigen, dass dieses Gehalt, was ihr als Geschäftsführer bezieht, versteuert wird. Und das muss natürlich entsprechend höher sein, weil der Nettobetrag muss ja so hoch sein, dass eure privaten Lebenshaltungskosten damit gedeckt werden können. Das ist bei einem Einzelunternehmen ein bisschen anders, weil ich hatte schon gesagt, dort sprechen wir nicht von Gehalt, sondern von einer Entnahme im Grunde genommen oder besser gesagt einer Vorwegentnahme. Denn nicht diese Entnahme wird versteuert. Also wenn ihr euch als Entnahme 3.000 Euro jeden Monat vom Geschäftskonto aufs private Konto überweist, weil ihr das braucht, um eure privaten Lebenshaltungskosten zu decken, dann werden nicht diese 3.000 Euro versteuert, sondern am Jahresende wird ganz normal geschaut vom Finanzamt, wurde mit eurem Einzelunternehmen oder mit eurer Personengesellschaft, wurde ein Gewinn erwirtschaftet oder nicht? Und wenn kein Gewinn erwirtschaftet wurde, dann müsst ihr auch keine Steuern, keine Einkommensteuer, keine Gewerbesteuer zahlen, wenn ihr gewerblich tätig sein solltet. Wenn ihr einen Gewinn erzielt, dann wird dieser Gewinn ganz normal versteuert und darauf werden dann Steuern bezahlt. Das ist für das Verständnis ganz, ganz wichtig. Da tun sich viele ganz schwer mit. Und die häufigsten meiner Gründer oder Mandanten sind Einzelunternehmer oder gründende GbR. Und das ist dann auch der dritte häufigste Fehler, der begangen wird, dass das Thema Steuern vergessen wird. Denn wenn, wie gerade beschrieben, man sich immer 3.000 Euro rausnimmt aus einem Unternehmen, muss man trotzdem auf dem Schirm haben, dass, wenn man Gewinn erwirtschaftet hat, irgendwann Steuern bezahlt werden. Und es gibt so eine Statistik, dass Unternehmen typischerweise im dritten Jahr in eine Schieflage kommen. Und das hat ganz häufig etwas mit den Steuern zu tun, die dann auf einmal auf jemanden zukommen. Das kann man sich auch relativ leicht erklären. Wenn man sich jetzt neu selbstständig macht, dann muss man im ersten Jahr typischerweise noch keine Steuern zahlen. Das liegt immer bei einem so ein bisschen selber oder man hat es selber in der Hand, weil wenn man sich selbstständig macht, wird man aufgefordert, einen sogenannten Fragebogen zur steuerlichen Erfassung auszufüllen. Und da kann man dann angeben, ich gehe davon aus, dass ich keinen Gewinn machen werde und da muss man auch keine sogenannten Vorauszahlungen leisten. Das hat aber zur Folge, wenn dann das Unternehmen sich besser entwickelt hat, als man vielleicht auch gedacht hat, dass man dann natürlich nachträglich Steuern zahlen muss für das abgelaufene Jahr. Das Finanzamt kann natürlich erst frühestens im Folgejahr schauen, für das Vorjahr ist denn da ein Gewinn angefallen. Und wenn ein Gewinn angefallen ist, dann muss man entsprechend Nachzahlungen leisten und ab dann auch Vorauszahlungen. Wenn im ersten Jahr aber ein Verlust angefallen ist, was relativ häufig ist bei einer Selbstständigkeit, dass das erste Jahr keinen Gewinn oder keinen großen Gewinn ausweist, dann führt das dazu, dass man im zweiten Jahr auch noch keine Steuern zahlen muss und auch noch keine Vorauszahlungen leisten muss. Und wenn dann das zweite Jahr auf einmal sehr gut ist, weil man gutes Marketing gemacht hat, sich Markenbekanntheit aufgebaut hat, das zweite Jahr ist sehr gut, dann muss man im dritten Jahr auf einmal die Steuern für das zweite Jahr zahlen. Und als Unternehmer kann man sowas immer sehr lange rauszögern. Das heißt, man muss nicht direkt im Januar schauen für das Folgejahr, was ist da angefallen, sondern kann es entsprechend rausziehen. Und wenn man es selbst noch mit in das vierte Jahr nimmt, dann muss man auf einmal die Steuern für das zweite Jahr zahlen, die Vorauszahlung für das dritte Jahr und die Vorauszahlung, man ist ja im vierten Jahr dann, wenn ihr jetzt folgen konntet, die Vorauszahlung bis zu dem Zeitpunkt, wo man die Erklärung abgegeben hat, dann auch nochmal die Vorauszahlung. Das führt dazu, dass, wenn man dann erfolgreich war, ein sehr, sehr hoher Betrag anfallen kann. Und das haben viele Unternehmer nicht auf dem Schirm. Und auch das ist tatsächlich ein Fehler in der Finanzplanung, weil das gilt es dringend in der Liquiditätsplanung mit abzubilden. Und da ist auch schon ein Punkt, auf den ich ganz zum Schluss nochmal komme, dass man sich, wenn man dann gestartet ist, auch weiterhin mit der Finanzplanung, vor allem mit der Liquiditätsplanung auseinandersetzen muss. Und für die Praxis empfehle ich immer, dass man frühzeitig beginnt, Rücklagen zu bilden. Und ich würde es ganz einfach machen. Ich würde mir neben dem Geschäftskonto ein zweites Konto anlegen, ein Tagesgeldkonto, wo ich stumpf einfach eine bestimmte Summe, die kann man mit dem Berater, mit dem Steuerberater auch gemeinsam besprechen, was da sinnvoll ist, dass man sich jeden Monat eine bestimmte Summe zurücklegt für generell für Eventualitäten, aber auch gerade für das Thema Steuerzahlung. Aber auch, wir hatten es in der Folge mit Sebastian besprochen, Thema Krankenversicherung. Wenn ich am Anfang den Mindestbeitrag bezahle und ich erwirtschafte eine deutlich bessere Entnahme, einen deutlich besseren Gewinn, dann muss ich ja auch meine Krankenkassenbeiträge nachzahlen. Und auch das kann dazu führen, dass das vielleicht erst mal im dritten Jahr für das zweite Jahr anfällt. Und dann kommt das neben den Steuern noch on top. Und ein weiterer häufiger Fehler ist, und das führt aber auch dazu, dass das dritte Jahr so kritisch ist, wenn man es richtig macht, ist, dass eine falsche Finanzierungsform gewählt wird. Und ich hatte mal eine Podcast-Folge zur richtigen Finanzierung gemacht und ich möchte jetzt nur auf ein Thema hinaus, weil ich ja am Anfang schon gesagt habe, es ist ganz, ganz wichtig, Anlaufkosten zu berücksichtigen und fast jede Neugründung hat eine Anlaufphase. Und es ist kontraproduktiv, wenn ich Kosten in dieser Anlaufphase habe, die eigentlich vermeidbar sind. Und damit meine ich auch gerade Finanzierungskosten. Je nachdem, wie lang die Anlaufphase ist, um was finanziert wird, generell empfehle ich aber immer, weil es auch einfach die Möglichkeiten gibt, eine Finanzierungsform, die tilgungsfreie Anlaufjahre berücksichtigt. Bei Betriebsmitteln ist das typischerweise ein Jahr. Das heißt, ich zahle ein Jahr lang erstmal nur in Anführungsstrichen die Zinsen und ab dem zweiten Jahr setzt die Tilgung ein. Investitionen können 2 oder auch länger, je nach Laufzeit und Art der Investitionen, also nach Laufzeit des Darlehens und Art der Investition, können auch 3 oder mehr Jahre tilgungsfrei sein. Im Regelfall sind es aber 2. Das heißt, im dritten Jahr setzt die Tilgung ein. Und wenn man da jetzt mal wieder zu dem Punkt davor nochmal kommt, dass im dritten Jahr häufig auch das erste Mal eine große Steuerzahlung kommt und vielleicht Krankenkassenbeiträge nachgezahlt werden, plus eine Tilgung, die einsetzt, das kann ein Unternehmen schon in starke Schwierigkeiten bringen, wenn man nicht entsprechend vorgesorgt hat durch Rückstellung. Und diese Rückstellungen müssen nicht nur auf dem Papier folgen, sondern tatsächlich auch, es muss ein Konto geben, wo einfach Liquidität für diese dann womöglich auftretenden Zahlungen da ist. Und die falsche Finanzierungsform, das ist der vierte Punkt bei den häufigsten Fehlern in Finanzplanung, ist aber tatsächlich, dass man auf tilgungsfreie Anlaufzeiten verzichtet und oder hohe Leasingraten beispielsweise am Anfang mit drinne hat und man sowieso mit einer Anlaufphase zu kämpfen hat, die man vielleicht nicht geplant hat. Und dann scheitert man schon in der Anlaufphase, weil auch da gibt es eine Statistik, dass viele Unternehmen nicht über das erste Jahr hinauskommen. Und das liegt häufig an einer falschen Finanzierungsform. Also von daher, ich rate immer, tilgungsfreie Anlaufjahre mitzunehmen bei einer Finanzierung. Aber man muss natürlich auf dem Schirm haben, irgendwann setzt die Tilgung ein. Und gerade wenn alles super läuft, vergisst man so ein bisschen, vor allem wenn man ein Investitionsdarlehen hat, was jetzt im dritten Jahr mit der Tilgung beginnt, vergisst man so ein bisschen, dass auf einmal eine Tilgung einsetzt und man freut sich, hey, ich habe so richtig viel, viel Geld auf dem Konto. Ein weiterer Punkt bei den häufigsten Fehlern bei einer Finanzplanung ist, dass Rechnungsstellung ganz oft mit Zahlungseingang gleichgesetzt wird. Und auch da erlebe ich ganz häufig, vor allem von Gründern, die kaufmännisch noch nicht so bewandert sind, weil sie damit in der Vergangenheit nichts zu tun hatten, dass es einen Unterschied gibt zwischen Rentabilität und Liquidität. Wir haben im Businessplan sowohl eine Rentabilitätsplanung, der ist wichtig, vor allem für die buchhalterische Betrachtung und vor allem auch um zu schauen, wirft das Unternehmen Gewinn ab und darauf dann auch die Einkommensteuer, Gewerbesteuer, wenn es eine Kapitalgesellschaft ist, die Körperschaftssteuer zu ermitteln. Dafür ist unter anderem eine Rentabilitätsplan oder Gewinn- und Verlustrechnung, so wird sie auch häufig genannt, wichtig. Für mich als Unternehmer, der ich ja selber bin, ist aber immer die Liquiditätsplanung relevanter. Und die Liquiditätsplanung stellt im Gegensatz zur Rentabilitätsplanung die tatsächlichen Zahlungsströme ab zum Zeitpunkt dann, wenn sie eintreten, also tatsächliche Geldflüsse. Und da ist es relevant, je nachdem, in welcher Branche man tätig ist und wie da die Geflogenheiten auch sind, wann mit Zahlungseingängen zu rechnen ist, dass das entsprechend berücksichtigt wird. Also in der Gastronomie ist es ja relativ einfach, vor allem wenn ich Bargeldgeschäft habe, aber auch wenn ich Kartenzahlungen habe, man bekommt das Geld ja sehr schnell von den jeweiligen Unternehmen, die hinter den Kartenzahlungen stecken. Das Geld bekommt man ja normalerweise innerhalb von 7 Tagen, 14 Tagen oder was auch immer. Da gibt es keinen großen Zeitverzug. Aber es gibt da tatsächlich Branchen, wo Rechnungen geschrieben werden. Und da werden dann Zahlungsziele von, weiß ich nicht, 4 Wochen, 8 Wochen. Oder es ist bekannt, dass häufig die Kunden verspätet zahlen. Das muss in einem Businessplan entsprechend abgebildet werden, weil das einen massiven Einfluss auf die Anlaufphase haben kann. Weil letztendlich ist es so, wenn ich jetzt eine Rechnung stelle über 4.000 Euro, dann habe ich unter Umständen in der Gewinn- und Verlustrechnung die Rechnung drin mit 4.000 Euro. Das Geld habe ich aber noch nicht bekommen. Das heißt, in der Liquidität habe ich null. Und wenn mein Kunde erst 3 Monate später bezahlt, habe ich 3 Monate lang kein Geld. Da habe ich 3 Monate in der Liquidität null, aber vielleicht schon Kosten dagegen laufen. Und das muss, wenn das bekannt ist, entsprechend mit finanziert werden. Und sowas wird auch mit finanziert. Irgendwann gleicht sich das ja aus, wenn man ein laufendes Geschäft hat. Aber für eine Anlaufphase ist es relevant, sowas mit zu berücksichtigen. Auch das wird ganz häufig vernachlässigt oder komplett vergessen. Das gleiche Thema ist nicht nur, wann ist der Zahlungseingang, sondern auch Zahlungsausfälle zu budgetieren oder zu berücksichtigen, dass das eintreten kann, um da entsprechend eine konservative, nachvollziehbare Planung zu haben. Und dann der letzte Punkt, auf den ich drauf hinaus wollte, das ist dann der 6. Häufigste Fehler bei einer Finanzplanung ist, das hatte ich ganz am Anfang schon mal kurz mit angesprochen, dass ich erlebe es häufig, Gründer, nachdem dann die Gründung erfolgt ist, der Businessplan mitsamt Finanzplanung in Regal gestellt wird oder in irgendeinen Ordner abgelegt wird, digital, weil er hat seinen Zweck erstmal erfüllt, hat die Finanzierung, hat zur Finanzierung geführt. Und damit ist es für viele erstmal gut. Das ist aber ein katastrophaler Fehler, weil ich hatte schon gesagt, wir haben Planparameter, das muss mit der Wirklichkeit nichts zu tun haben. Das wird im Regelfall in irgendwelchen Formen abweichen. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, ein Businessplan, eine Finanzplanung ist ein lebendes Dokument, sagt man immer so schön. Und es ist eine wesentliche unternehmerische Aufgabe, dass man im Sinne eines Controllings eine Finanzplanung kontrolliert, in Anführungsstrichen, also ein Soll-Ist-Abgleich macht und bei Abweichungen auch fortschreibt, damit man nämlich frühzeitig erkennen kann, ob man auf Liquiditätsengpässe zusteuert. Und wenn man das gewissenhaft macht, dann ist man immer frühzeitig am Drücker, um Nachfinanzierung anzustoßen, um zu erkennen, hey, die Steuerzahlung kommt jetzt, das ist auch wichtig, immer ein enges Feedback mit seinem Steuerberater. Aber auch das kann man nicht immer vom Steuerberater erwarten. Du selber, wenn du selbstständig bist, bist der Unternehmer. Und es ist wirklich meine Meinung, du bist dafür verantwortlich, dass du weißt, wie dein Unternehmen finanziell dasteht. Und da bitte nicht immer nur nach Controlling, nach Kontostand machen, sondern sich wirklich hinsetzen, eine Liquiditätsplanung entwickeln. Die haben wir, wenn wir zusammengearbeitet haben, sowieso. Und die muss einfach fortgeschrieben werden. Und wenn du da Unterstützung bei brauchst, genauso wie bei der Finanzierung, auch dann kannst du mich gerne ansprechen, andere Berater ansprechen. Auch da gibt es unter Umständen noch Zuschussprogramme für, die die Beratung ein Stück weit bezuschussen, nicht zu 100%, aber ein Stück weit bezuschussen. Aber davon würde es überhaupt nicht abhängig machen, sondern es ist wirklich überlebenswichtig für dich, dass du eine saubere Liquiditätsplanung machst und immer weißt, ob du liquide bist und wenn du auf Engpässe zusteuerst, einen Plan hast, wie du diese Engpässe überwinden kannst und das frühzeitig, weil Finanzierung benötigen immer Zeit. Und die Zeit musst du Bankern auch geben. Und das Schlechteste ist immer, wenn ein Banker dich anruft und dir sagt, dass du eigentlich ein Problem hast, weil dann ist es schon viel zu spät. Ne? Der Banker erfährt es erst, wenn Rücklassschriften auf dem Geschäftskonto oder dergleichen platzen oder auf einmal Kreditraten nicht bedient werden. Wenn man in so Engpässe reinkommt, ist es immer wichtig, es kann passieren, es wird passieren. Wir hatten schon oft gesagt, Unternehmertum folgt wie so ein Lebenszyklus. Es gibt Hochphasen, es gibt Tiefphasen. Und da ist es dann umso wichtiger in Tiefphasen, dass du weißt, was passiert und du deine Geschäftspartner frühzeitig informieren kannst, um einfach Lösungen zu finden. Und ich habe es immer so erlebt, weil wenn du dann auch viel mit anderen Unternehmern und auch mit Bankern, die das ja wissen, wie es so ist im Unternehmertum, zu tun hast, die sind sehr verständnisvoll dafür, wenn du frühzeitig proaktiv auf sie zugehst und sagst, hey, ich habe da ein Problem, können wir irgendwie eine Rate strecken, aussetzen, können wir einen Kontingent erhöhen, können wir eine Rückzahlungsvereinbarung machen, wie auch immer. Aber wichtig ist, A, dass du es erkennst, einen Plan erarbeitest und proaktiv die Dinge anstößt. Und das wird sehr, sehr häufig vergessen, dass mit Liquiditätsplanung nicht weitergearbeitet wird und diese nicht fortgeschrieben werden. Und wie gesagt, wenn du Unterstützung brauchst, sprich mich gerne an, sowohl was das Thema generell Finanzierung angeht, aber auch gerade das Thema, ich nenne es betriebswirtschaftliches Coaching, Liquiditätsmanagement. Schau auch gerne auf meiner Internetseite www.becks-ub.de vorbei. Dort findest du auch Fallstudien zu den einzelnen Themen. Das waren die aus meiner Sicht 6 häufigsten Fehler bei einer Finanzplanung. Das soll es für heute gewesen sein. Ich bin draußen wie Santa Claus, der hoffentlich auf dem Weg zu euch ist mit ganz, ganz, ganz vielen Geschenken, Gesundheit und viel Erfolg. Ich wünsche euch frohe, besinnliche Weihnachten und freue mich, wenn es nächsten Freitag dann wieder heißt, neue Folge Unternehmer-Jam-Session. Das wird, kann ich jetzt schon versprechen, eine ganz, ganz, ganz besondere Folge. Es ist die Silvesterfolge. Freut euch drauf. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Bis dahin, kommt gut durch die Feiertage. Vielen, vielen lieben Dank, dass du dir diese Podcast-Folge bis zum Ende angehört hast. Ich gehe davon aus, dass dir diese Episode gefallen hat und hoffe, dass du sie nicht nur bis zum Ende gehört hast, in der Hoffnung, dass es vielleicht doch noch irgendwann besser wird. Also, wenn dir der Podcast gefällt, dann würdest du mir einen riesigen Gefallen tun, wenn du zum einen deinen Freunden, deiner Freundin, deinem Eltern, deiner Tante, deiner Großmutter, wem auch immer, von diesem Podcast erzählst, dass diese auch in den Genuss kommen, diesen zu hören und dass du den Podcast auf der Podcast-App deiner Wahl bitte abonnierst, ihm folgst, um somit keine weitere Folge zu verpassen. Und es wäre ganz, ganz lieb, wenn du mir eine Bewertung auf Apple oder bei Spotify hinterlässt. Wie gesagt, damit würdest du mir einen riesigen Gefallen tun. Wenn du generell Bedarf hast an Unterstützung bei der Finanzierung deiner Selbstständigkeit oder bei der Finanzierung eines zweiten Standortes oder der Expansion deines Unternehmens, dann kannst du dich sehr, sehr gerne an mich wenden unter tb@becks-ub.de oder du schaust einfach auf meiner Internetseite vorbei www.becks-ub.de. Generell würde ich mich auch sehr gerne über Feedback freuen. Was gefällt dir nicht so gut? Was möchtest du gerne thematisch in diesem Podcast noch besprochen haben? Auch da kannst du dich sehr gerne per E-Mail bei mir melden. Ich wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag, eine wundervolle Nacht, je nachdem, wann du diesen Podcast gehört hast, und freue mich, wenn wir uns ganz bald wiederhören. Immer dran denken, ab jetzt, jeden Freitag ist Release Day.